Henny hat mir ja vorhin schon geholfen, hier ein paar Kreise aufzumalen. Das wäre jetzt für die heutige Predigt, habe ich mir das so ausgedacht. Einen Witz habe ich noch zu Beginn, für den ich keine theologische Haftung übernehme, aber der ist gut. Und zwar, George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sterben, sind vor Gott. Und Gott fragt George W. Bush, an was glaubst du? Er sagt, an ein großes Amerika, an den freien Welthandel. Sagt Gott zu ihm, komm herein, setz dich zu meiner Rechten. Dann fragt er Barack Obama, an was fragst du? Er sagt, an ein starkes Amerika, an den Weltfrieden und an die Fürsorge des kleinen Mannes. Sagt Gott zu ihm, komm herein, setz dich zu meiner Linken. Und dann fragt er, und Donald, was glaubst du? Ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl. Das ist Donald Trump. Letzte Woche wurde er abgewählt. Es gibt einen neuen Präsidenten in den USA. Aber ja, genau. Die Kreise, die ich hier gemalt habe, beziehungsweise René, sollten etwas zeigen. Und zwar, Gott ist in der Mitte. Ich schreibe das hier mal so auf. Ich kann. Gott ist in der Mitte. Im Zentrum von allem, im Zentrum unseres Lebens möchte er sein. Und bei Gott ist alles Göttliche in seiner Nähe. Alles, was wir als göttlich empfinden. Was habt ihr da so Vorschläge, was das sein könnte, was das ist? Was ist göttlich? Ich sage jetzt mal die Liebe zum Beispiel. Die Liebe. Natur, ja.
Frieden.
Etwas wäre der Friede, genau. Der Friede.
Vergebung.
Die Vergebung ist ein gutes Beispiel auch, ja? Noch? Ein anderes Wort für Vergebung? Die Gnade, genau. Die Gnade. Die Gnade, die Vergebung, die Hoffnung habe ich hier noch aufgeschrieben. Die Hoffnung und die Sanftmut habe ich auch noch aufgeschrieben. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Mut. Das ist das, was wir bei Gott empfinden. Die Sanftmut, gibt es eine Bibelstelle dazu, Matthäus 11, 29. Matthäus 11, 29, da heißt es, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Ja, es ist so eine Wesensart von Jesus. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott den Vater. Das ist seine Eigenart, sanftmütig zu sein. Gnade haben wir. Wir sind begnadigt, sozusagen. Begnadigt worden, da steht geschrieben im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 2, dass wir voller Zuversicht zu dem Thron der Gnade kommen können. Das ist zwar Hebräer, aber wir sind begnadigt, wir sind angenommen. Der Satan kann uns nicht mehr verklagen. Wir haben Gnade bei Gott. Eine Sache habe ich vergessen. Und zwar die Liebe, die Sanftmut, die Hoffnung, die Gnade, die Ruhe. Ruhe, Frieden ist vielleicht auch irgendwo gehört das zusammen, aber die Ruhe wird beschrieben in, ich schreibe es jetzt mal so auf, Hebräer, Kapitel 4, Vers 9. Wir kommen zu Gottes Ruhe. Ja? das ist auch einen inneren Frieden zu haben, eine innere Ruhe darüber zu haben, was wir getan haben, was wir machen, über das, dass wir über unsere Werke ruhen können. Wir haben Hoffnung, das ist auch Römer 5,5. Und die Liebe natürlich, ich habe ein Beispiel von Liebe, gibt es viele aus der Bibel, aber Johannes 15,13, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, niemand hat größere Liebe als der, der bereit ist, sein Leben zu geben für seine Freunde. Und das hat Jesus gemacht. Wir sind seine Freunde, das hat er, spricht die Schrift uns zu, und keiner hat eine größere Liebe, als dass er bereit ist, sein Leben zu geben für seine Freunde. Johannes 15,13. Also diese guten Sachen sind bei Gott, in Gott. Ja, wenn Gott im Zentrum ist, sind diese Hoffnung, Liebe, Freude, Gnade, angenommen sein, Vergebung, all das, wonach wir uns sehnen, das ist innen bei Gott. Und außen, drumherum, sind Sünden. Sachen, die Werke des Fleisches bezeichnet werden. Galater 5 oder die einfach die menschlichen Dinge, die uns von Gott abhalten. Ich schreibe jetzt mal auf, Zauberei, alles was da so, was fällt euch ein? Ihr könnt mir was zurufen. Zauberei schreibe ich, Zorn, Zank.
Neid.
Süchte.
Ungehorsam.
Missgunst.
Streitsucht.
Unglaube.
Nichtvertrauen,
ja. Kann man zum Unglauben dazugeben, im weiteren Sinne.
Gier.
Schreibt mal die Unreinheit. Unreinheit, eines passt noch.
Homosexualität
kann man unter Unreinheit bzw. Unzucht, ja, genau. Unzucht, wird das zusammengefasst alles, also alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Gut. Saufen, Fressen. Das sind die Dinge, die den Menschen von Gott abhalten, ja? Und Satans Ziel ist es natürlich, den Menschen aus der Nähe Gottes wegzubringen. Ja? Er schafft es selten, einen Menschen von Gott ganz wegzuziehen, aber er kann es zumindest schaffen, den Menschen aus der Nähe Gottes herauszubringen. Und er versucht ihn aus diesem inneren Kreis in den äußeren Kreis zu bringen. Das ist Satans Ziel zunächst. Dann fühlt es sich so an, als ob du so einen Bollerwagen ziehst, und das ist ganz leicht, ja, die Reifen sind voller Luftdruck, und auch wenn da Gewicht drinnen ist, das ziehst du dann. Dann kam Satan und schiebt so einen Keil unter den Reifen. Und du merkst, es geht plötzlich schwerer, aber du ziehst nach wie vor. Und irgendwas ist passiert. Und du gibst die Zustimmung zu irgendeiner Sünde, deiner persönlichen Lieblingssünde vielleicht. Ja? Du stimmst nicht überein mit der Gier oder mit Unzucht oder mit anderen Sachen, aber du stimmst vielleicht überein mit Zauberei. Ja? Weil du sagst, das ist eine Sache, die mache ich nur für mich. Ja? Das ist irgendetwas, so ein Hokuspokus zu Hause oder Tarotkarten legen oder irgend sowas Esoterisches und das Horoskop lesen und daran zu glauben und an die ganzen Dinge, vielleicht noch irgendwelche Götzenstatuen anbeten. Das mache ich nur für mich. Ich schade damit auch niemanden. Aber du gibst damit eine Zustimmung zu einer Sünde. Das heißt, du kommst, und das ist das Tragische daran, automatisch in diesen äußeren Bereich und kommst zusammen mit anderen Sündern in Berührung. Ja? Du gibst keine Zustimmung zu gierigen Lebensstil oder Saufen, Neid, Fressen und so weiter, aber es ist egal. Weg von Gott ist weg von Gott. Und automatisch kommt man eben in diesen äußeren Kreis, in diesen fleischlichen Kreis, der von Gott nichts weiß. Und du spürst dann eben die Distanz zu Gott. Und das Leben wird freudloser, es wird mühevoller, das Christenleben wird einfach vielleicht sogar unerträglich, weil du das nicht mehr weil du nicht mehr in der Nähe von Gott bist. Es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, den Menschen sind alle Sünden vergeben. Auch die Lästerung gegen den Menschensohn. Nur eine Sünde ist dem Menschen nicht vergeben. Und seit 20 Jahren frage ich mich, ja, was ist denn das nun für eine Sünde? Ist das einen Mord zu begehen, etwas ganz Schlimmes? Oder ist es etwas anderes? Und gibt natürlich einige Meinungen dazu. Was ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist? Was ist die eine Sünde, die nicht vergeben werden kann? Und ich glaube, und das meinen einige Experten auch, dass es die eine Sünde ist, von der du nicht loslässt. Wenn du die Zustimmung zu einer Sünde gibst, ist es in Gottes Augen so, als ob du die Zustimmung zu allem gibst, was fern von ihm ist. Das heißt, wenn du die Zustimmung, ich sagst, okay, ich kehre von, sagen wir, es gibt 100 Sünden, ja? Du bist bereit, mit 99 abzuschließen, bei einigen fällt dir das schwerer, bei einigen weniger schwer, aber es bleibt eine über, ja? Du möchtest zänkisch sein. Und du bist nicht bereit, davon umzukehren. Du bist nicht bereit, das aufzugeben. Weil das ist so in dir drinnen, das möchtest du, und du merkst, dass das für dich die größte Qual ist, das aufzugeben. Dann ist es wahrscheinlich die eine Sache, die dich von Gott wegführen kann. Oder du hast einen Götzen zu Hause stehen, den du anbetest. Du denkst, ich schade doch niemanden. Das ist doch kein Problem, wenn ich diese eine Sache mache, wenn ich diese eine Sünde begehe. Wir sind ja doch sowieso alle vergeben. Es ist diese eine, die Satan braucht, um dich von Gott endgültig wegzuziehen. Und die Schwierigkeit, vor der Schwierigkeit stehen wir. Dass wir, wenn wir Gott die Zustimmung geben, dass ein Sünder, der viel Sünde hat, ja, eine Maria Magdala, die als Prostituierte gearbeitet hat, von der Jesus sie von mehreren Dämonen befreien musste, die war Jesus sehr zugetan, weil die hat verstanden, wie viel er ihr vergeben hat. Und die war so weit weg, die hat das gefühlt. Aber wie ging's den anderen? Wie ging's den Pharisäern? Wie ging's denen, die religiös korrekt gelebt haben? Die wenig Sünde hatten? Die gedacht haben, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Und da ist eine große Gefahr drinnen, dass man denkt, eigentlich bräuchte ich Gott nicht. Eigentlich hätte Jesus vielleicht für mich gar nicht sterben müssen. Für die anderen, ja, die Böses getan haben, die so viel Sünde haben. Aber ich persönlich, für mich, hätte er das vielleicht gar nicht machen müssen. Und da drinnen liegt das Problem, dass wir, wenn wir die Toleranz geben oder die Akzeptanz zu einer Sünde, dass wir eine Sache akzeptieren in unserem Leben, wir automatisch die Zustimmung geben zu allem Ungöttlichen. Ich versuche es mal anders zu erklären. In der Bibel steht oft geschrieben, als Antwort, der Feind hat's getan. Im ersten Buch Mose sehen wir, was der Feind macht. Drittes Kapitel, Vers 4. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ja? Kein Problem, keine Sorge, es passiert nichts, ihr werdet auf keinen Fall des Todes sterben. Irgendwo hat er ja auch recht gehabt, zunächst mal. Er hat ja hier eine Lüge verkauft als Wahrheit, als Teilwahrheit und so eben das Weib dazu verführt, von der Frucht zu essen, von der zu essen verboten war. Das heißt, er verleitet zum Ungehorsam. Dann, was er noch macht, ist, in Sacharja steht das beschrieben, er verleitet oder er klagt die Heiligen an. Im Propheten Sacharja steht der Hohepriester Jeschua vor Gott und Satan tritt an seine Rechte. Ich lese kurz vor. Und er ließ mich sehen, den Hohepriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Also zuerst verführt er zum Ungehorsam. Und hier ist ein klares Beispiel dafür, dass er den Heiligen oder die Heilige anklagt. Er sagt, was alles falsch läuft. Er macht noch etwas. Er entfernt die gute Saat, die gesät wurde. Das steht geschrieben in Matthäus Kapitel 13, Vers 19. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist, und das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Also auch wenn die gute Saat ausgesät wird, auch wenn das Wort gepredigt wird, wenn derjenige es nicht gleich versteht, der Böse kommt und reißt alles hinweg, damit nur nichts anwachsen kann. Das sind die Ziele, die Satan verfolgt. Und Matthäus 13, ein anderes Beispiel ist, dass er Unkraut aussät. Das heißt, er versucht einfach, unseren Blick auf Gott zu vernebeln. Er versucht, dass das Unkraut hochwächst, dass man nichts mehr sieht, dass man keinen freien Blick mehr hat. Aber er braucht etwas, weil es eben so schön ist, bei Gott zu sein, und unser menschliches Bedürfnis ist es, in der Nähe Gottes zu sein. Das heißt, in uns schreit etwas danach, uns in diesen inneren Kreis zu begeben. Das ist die Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat. Die zieht uns ja automatisch, da kann Satan nichts machen dagegen, die zieht uns automatisch zu Gott. Aber sein Ziel ist es, wieder einen Angelhaken zu setzen und dich von ihm wegzubringen. Und dem Alten, den gefallenen Menschen etwas zu geben. Und wenn du auch denkst, meine Sünde ist nicht so schlimm, das ist alles nicht so tragisch, ich bringe ja keinen um und ich verkaufe auch keine Drogen oder mache hier etwas wirklich Schädliches für andere Menschen. Aber wenn du die Zustimmung zu einer kleinen Sünde gibst, reicht das dem Teufel, um dich zunächst mal wegzuziehen aus der Nähe Gottes. Nicht um dich vom Glauben abzuhalten, ja, oder dass du vom Glauben abfällst. So schnell geht das alles nicht. Da ist die Stärke, die Größe Gottes viel, viel zu mächtig dafür. Aber er kann dir die Freude rauben. Er kann dir den Frieden rauben. Alles, was innen bei Gott ist, alles, was dich so befriedigt in der Nähe Gottes, alles, was dir so eine Zuversicht gibt, so eine Freude, das kann er dir rauben, indem er dich wegzieht. Er nimmt dir die Hoffnung, bin ich wirklich noch gerettet, ist das alles so? Er raubt dir den Glauben, hat Gott wirklich die Welt geschaffen? Hat Gott wirklich, werden die Toten auferstehen, gibt es denn ein Gericht? Er raubt dir vielleicht die Ruhe. Du fühlst deine innere Unruhe. Du fühlst, dass du nicht mehr rundläufst, dass da irgendetwas, irgendwo ein Keil dazwischen gezogen ist. Er raubt dir vielleicht die Sanftmut. Du merkst, wie du unangenehm reagierst. Also all diese Dinge kann er dir rauben, nur indem er dich von Gott wegzieht. Was ich damit sagen will, ist, wie wichtig es ist, auch wenn du deine persönliche Sünde oder die Dinge, die dir im Weg stehen zwischen dir und Gott, auch ernst nimmst, weil Satan eben nur Kleinigkeiten braucht, um dir den Frieden zu rauben, um dir die Nähe von Gott zu rauben, um dich in diesen äußeren Kreis zu ziehen. Und dort drinnen ist die Ruhe, die vollkommene Ruhe. Und da draußen herrscht der Wirbelwind. Da geht es durcheinander. Da kann man sich so vorstellen, wie die Menschen so durch, wie so ein Sturm, ja? ein richtiger Tornado, ist ja so im innersten Kern herrscht totale Stille. Haben die gezeigt bei so einem Kinofilm mal vor 10, 15, 20 Jahren. Oder noch länger ist das, glaube ich, her. Dass im Innersten von einem Tornado totale Ruhe herrscht. Und nur äußerlich ist diese zerstörerische Macht und diese zerstörerische Wucht. Und genauso ist es bei Gott. Innen herrscht totale Ruhe. Bei ihm. Und für uns ist es wichtig, in seiner Nähe zu bleiben, bei ihm zu bleiben. Denn da draußen ist diese zerstörerische Wucht, mit der wir einander verletzen, uns selbst verletzen und durch die Sünden, durch die Dinge, auch wenn wir da keine Zustimmung geben für viele andere Sachen, aber durch die Zustimmung zu einer kommen wir in diesen Bereich, kommen wir in diesen fleischlichen Bereich, wo wir fern von Gott sind. Deswegen sagt auch Jesus, meine ich, die eine Sünde kann nicht vergeben werden. Wichtig ist, dass du mit allem abschließt, dass du sagst, okay, es kann mit Gott keine Gemeinschaft, bei Gott kann es keine Gemeinschaft mit Sünde geben, mit gar keiner. Auch wenn sie noch so harmlos ist, auch wenn das noch so wenig ist, ist es trotzdem, wenn Jesus sagt, es ist Sünde, dann ist es Sünde, weil es trennt dich von Gott. Und das ist das Allerschlimmste, was uns Menschen passieren kann, wenn wir von Gott getrennt werden, wenn wir getrennt sind von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Freude, von seinem Frieden, von all den guten Dingen, die er uns schenken möchte und die es in seiner Nähe gibt. Das ist eigentlich das, was ich heute Vormittag hier durch dieses Beispiel jetzt versucht habe zu erklären. Ich weiß, das ist nicht ganz leicht zu begreifen und es ist nicht ganz leicht zu verstehen, so etwas, aber ich denke, das ist der Versuch des Teufels, uns aus der Nähe Gott wegzuziehen, ist eben, indem wir Zustimmung geben zu irgendeinem Bereich unseres alten Wesens. Jemand hat mal zu mir gesagt, ich fühle mich, als ob ich zwei Hunde in mir habe. Und mal gebe ich dem einen Futter und mal gebe ich dem anderen das Futter. Und das ist sehr gut beschrieben, was auch in Römer 7, 8 beschrieben wird. Wir haben zwei Menschen. Wir haben den geistlichen Menschen in uns und wir haben den alten Menschen in uns. Und der Futter bekommt, regiert, weil der hat die Kraft. Der ist der Stärkere. Und wenn wir den alten ruhen lassen, dürfen wir ihm kein Futter geben. Und wenn wir den neuen ausbilden wollen, dass der zunimmt, dass der stärker wird, dann müssen wir ihm Futter geben. Das heißt, die Schrift geben, das Wort Gottes geben, damit er Nahrung bekommt und beten, damit er mit Gott eins wird und stärker wird. Das ist ein Beispiel, um darzustellen, wie der geistliche Kampf aussehen könnte. Ich weiß, ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber ich wollte das heute mal einschieben als Beispiel, wie wir in dem Kampf bestehen können, beziehungsweise die Absichten und die Hinterlist des Teufels, so wie er Eva angelogen hat, so wie er immer lügt, überall lügt und versucht eben die Menschen davon abzuhalten, in Gottes Nähe zu kommen und in Gottes Nähe zu bleiben. Amen.
Vielen Dank, Herbert. Ich kam noch die Idee, wo sind wir denn jetzt eigentlich als Christen? Sind wir hier? Oder sind wir immer noch hier? Ich befürchte, wir sind immer noch hier. Aber hier in diesen Kreis ist Jesus hineingekommen. Und er hat dafür bezahlt, das, was uns von Gott trennt, hat er bezahlt. Und so ist er die Brücke wieder zu Gott. Aber derjenige, der Jesu Tod für sich annimmt, der sagt, der erkennt, ich bin ein Sünder, ich bin hier in diesem Kreis. Aber der Satan kann mich nicht mehr verklagen, weil dafür bezahlt worden ist. Und Gott gibt mir einen neuen Geist, der nicht mehr mich hier rein begibt, sondern der mich hierher orientiert. Dass wir hier aus diesem Kreis, aus diesem Fliehkreis weg von Gott zu Gott kommen können. Das waren so Gedanken, die ich noch dazu hatte. Und dass Jesus in diesen Kreis hineinkommt. Er ist zu Sündern gekommen. Und er will sie wieder zu Gott bringen. Und Gott gibt uns diesen Geist, der uns eine neue Gesinnung gibt. Dass wir erkennen zwar immer noch, dass wir hier in diesem Kreis sind. Wer kann sich davon freisprechen? Von Esssucht oder Gier oder Streben nach Macht. Wir sind davon nicht ganz frei. Aber wir kriegen eine neue Gesinnung, die uns mehr zu Gott hin ausrichtet. Und dass Gott hier in diesen Kreis hineinwirkt durch seinen Sohn, das finde ich toll. Dass wir sagen können, ja, wir sind hier. Aber wir müssen hier nicht bleiben. Und das, was uns hier eigentlich verklagt, das ist bezahlt. Jesus hat dafür bezahlt, für all die Dinge, die hier sind. Und derjenige, der das annimmt, den spricht Gott frei davon. Das finde ich toll, dass wir diese Vergebung auch der Sünden wirklich erfahren. Und dass wir eine Gesinnung bekommen, die uns zu Gott bringt. Das, wenn wir nur das haben, ohne ihn, dann sind die Fliehkräfte immer größer, je mehr man nach außen kommt. Aber mit Jesus kriegen wir eine neue Orientierung zu Gott hin. Naja, das waren so meine Ideen, die ich noch dazu hatte. Aber so hat jeder wahrscheinlich von euch seine Ideen. Nochmals vielen Dank, Herbert, das klar zu machen. Eins soll uns klar sein. Der Sünde Sold ist der Tod. Und eine Sünde reicht, uns zu verklagen. Das ist wie eine Infektion. Wer infiziert ist, der hat's. Wer den Coronavirus bekommt, der hat ihn. Er wird ihn nur los mit ärztlicher Hilfe. Aber Gott gibt uns diese Hilfe, diesen Virus wirklich, mit diesem Virus fertig zu werden. Und das ist Jesus. Er gibt uns diese neue Orientierung. Idee von mir.